Wie finanzieren wir 2030 eigentlich noch unsere Immobilien? Was passiert bei den Zinsen, bei den Banken, im Verhalten der Kunden? Bis 2030 wird sich mehr ändern als in den letzten 10 Jahren zusammen. Ich habe mir dazu die Einschätzung von jemandem geholt, der jeden Tag mit Kundinnen und Kunden zusammensitzt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Interview von Starpool. Mein Name ist Christian Niemann, ich bin einer der beiden Geschäftsführenden bei Starpool und heute spreche ich mit Dominik Burchardt. Dominik ist einer der beiden Geschäftsführer der BKS Finanzkonzept GmbH aus Hamm und seit vielen Jahren in der Baufinanzierung aktiv und einer unserer Starpool-Exklusivpartner. Dominik, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Christian, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Gleichfalls, das kann ich nur zurückgeben in dem Format heute. Und vielleicht starten wir mit einem kleinen Rückblick, bevor wir in die Zukunft gucken. Wie hast du die letzten 5 Jahre in unserem Markt erlebt?
Boah, gute Frage. Und in einem Wort zusammengefasst würde ich sagen, wild. Als ich 2019 mit dem Job angefangen habe, habe ich eigentlich den Markt nur in einer Richtung kennengelernt, nämlich fallend. Und alles andere abseits der Zinsen, das schien irgendwie alles relativ gefestigt zu sein. Ich hatte das große Glück, 2 Vorgänger zu haben, die mich da brillant an den Job rangeführt haben in die Branche. Und vieles schien halt einfach mehr oder weniger gesetzt zu sein. Und da gab es jetzt nicht so große Veränderungen, ehrlich gesagt. Also die ersten 2 Jahre waren sehr ruhig. Das war super, um damit vertraut zu werden. Aber dann hat sich halt auch einiges geändert. Und rückblickend betrachtet muss ich sagen, Corona war tatsächlich nur das Vorbeben. Das war zwar für uns alle eine wahnsinnig große Belastung und unheimlich schwierig und natürlich auch für uns in der Branche. Allerdings wurde es danach halt richtig heftig, als dann die Zinswende gekommen ist. Und die war wirklich schockierend, weil auf einmal war all das, was ich vorher gelernt habe, irgendwie nicht mehr so wichtig, sondern da ging es eigentlich nur noch darum, was passiert heute, was passiert morgen, was passiert in einer Woche. Wir haben ein so großes Tempo drauf bekommen. Das war schon echt krass. Und tatsächlich, es gab so einen Fall, da ist das besonders aufgefallen oder habe ich das besonders gemerkt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt mehrere Neubauvorhaben bei uns in der Firma, die wir betreut haben. Und ein junges Pärchen, die haben so lange sich darauf vorbereitet. Wir haben fast alles schon fertig gehabt für die Commerzbank. Ja, und eigentlich ging es nur noch darum, so die letzten finalen Unterlagen zusammenzutragen, nochmal hier und da ein paar Stellschräubchen zu drehen und zu optimieren. Und auf einmal kam dann die Nachricht, dass so ein großes KfW-Förderprogramm von heute auf morgen einfach eingestellt wird. Und auch das war nur der Beginn von einer Lawine der schlechten Nachrichten, vor allem für diese beiden Kunden, weil da waren die Zinsen noch nicht gestiegen. Das war Anfang des Jahres, die Meldung kam ad hoc und auch da war das erstmal ein Zeitenwechsel, weil auch bei der KfW kannten wir eigentlich ganz lange Beständigkeit. Und auf einmal wurde etwas umgerissen, was wir so noch nicht erlebt haben. Ja, und dann habe ich denen nicht nur mitteilen müssen, dass das Förderprogramm nicht mehr für die funktioniert, für ihren teuren Neubau, sondern dass halt auch die Konditionen jetzt schon, weiß nicht, 30 Punkte höher sind als letzte Woche. Und das ging halt dann so die ganze Zeit weiter. Und ja, das war dann für mich irgendwie, das hat sich so abgespeichert als, das war der Anfang. Und dann mussten wir gucken, wo das Ganze hinführt. Und ehrlicherweise konnte ich das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einschätzen.
Ja, also dieser Zinsanstieg, den wir da erlebt haben, der war natürlich absolut außergewöhnlich in der Größenordnung und hat ganz schnell dafür gesorgt, dass Menschen sich bestimmte Vorhaben einfach nicht mehr leisten konnten, die sie sich zumindest kalkulatorisch vorher leisten konnten. Aber das ist dann ein hervorragendes Stichwort für die nächste Frage, die ich dazu stellen möchte, nämlich die, das ist immer eine der interessantesten Fragen, egal an welche Quelle man guckt. Was passiert in den Zinsen bis 2030? Dieses Jahr, glaube ich, haben wir das sehr unterschiedlich erlebt. Wie guckst du da drauf?
Ja, auch eine sehr, sehr interessante Frage, die wir uns, glaube ich, alle irgendwie täglich so ein bisschen selber auch stellen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, da erstmal ein Gefühl für zu haben. Klar, wir alle können nicht in diese Glaskugel leider gucken, es wäre super schön. Aber Fakt ist, wir können natürlich erstmal nur mit dem arbeiten, was wir wissen und vielleicht auch ein bisschen mit der Vergangenheit arbeiten, mit entsprechender Vorsicht. Und hättest du mich das 2024 gefragt, was ich glaube, wo es hinführt, dann wäre ich da relativ optimistisch rangegangen, gesagt, gut, das ist jetzt schon ganz schön gestiegen. Ich glaube, der Markt macht da wieder ein bisschen was gut nach unten. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr auf das Niedrigzinsniveau kommen, wo wir mal hergekommen sind. Aber ein halbes Prozentpunkt, vielleicht ein Prozentpunkt, das könnten wir schon wieder rausholen. Ja, und Dann kam eine Meldung, auch die hat sich sehr, sehr eingeprägt bei mir im Gedächtnis. Das war auch nochmal so ein kleiner Wendepunkt, als die Union damals das Schuldenpaket bekannt gegeben hat, das große. Da ist in unserem tollen Starpool Newsfeed dann auf einmal eine Konditionserhöhung von der ING aufgetaucht. Und ich war mir noch ganz sicher, dass sie sich vertippt haben. Hab noch schmunzelnd mit den Kollegen darüber gesprochen. Ja, 0,5 Prozentpunkte, das gab's ja noch nie. Das kann nicht richtig sein. Ja, Pustekuchen, das war leider richtig. Und auch da hat man halt gemerkt, dass das Zinsniveau auf einmal durch so viele Faktoren maßgeblich stark beeinflusst wird, die vielleicht vorher noch nicht so im Fokus standen. Hier zum Beispiel, dass Staatsverschuldung ein spürbarer Zinstreiber bei uns in unserem Markt ist. Das habe ich zu meinen Lebzeiten halt noch nicht so richtig mitbekommen, vor allem nicht in den letzten Jahren. Jetzt mit dem Wissen der letzten Jahre, mit den ganzen Erfahrungen, die wir erleben durften, würde ich meine Prognose ein bisschen korrigieren. Ich möchte dabei um Gottes Willen nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, realistisch ist es, dass wir uns weiterhin in einem ähnlichen Zinsbereich bewegen werden. Ich persönlich rechne damit, dass die Zinsen noch leicht steigen werden bis 2030, aber in einem Umfang, dass es uns nicht erschüttern wird, dass es eben nicht mehr solche Konditionserhöhungen geben wird, wie von der ING, zumindest nicht langfristig, sondern halt wie vielleicht ein halbes Prozentpunkt nach oben. Und ich glaube, wir werden uns irgendwo so in einem Zinskorridor zwischen 3,5 und 4,5% bewegen. Was ich aber vor allem jetzt trotzdem oder für mich als Erkenntnis gewonnen habe, auch wenn ich jetzt damit rechne, dass die Zinsen vielleicht steigen werden, was ja erstmal per se negativ ist, finde ich es aber eigentlich eher sehr beruhigend, dass wir nur bei diesen aktuell ungefähr 4% stehen, bei all dem, was passiert ist. Weil das war ja nicht nur Corona, das war auch noch der Angriffskrieg auf die Ukraine, das waren diverse andere geopolitische Themen. Und trotz all dem hält sich unser Markt ja momentan relativ stabil. Und diese ganzen Krisen zeigen für mich eigentlich, dass wir gerade recht resilient werden in dem Bereich. Ich rechne also mit kleineren Ausschlägen, leicht steigend, aber irgendwo so, dass man damit umgehen kann und arbeiten kann.
Ja, da hätte ich überhaupt nichts gegen, wenn das nachher
kommen würde. Wirklich.
Ja, und die ein oder andere Entlastung geopolitisch würde uns auf jeden Fall in unserem Markt helfen.
Aber hallo, ja.
Die Zinsen ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wenn jeder, der eine Immobilienfinanzierung sucht, sucht als allererstes eine Immobilie. Mhm. Da guckt er nachher am Ende entweder in Bestandsobjekte oder er guckt nach Neubauten. Und da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, die bestimmt sind für das, was es nachher am Ende wird. Wie schaust du darauf, auf Preise, auf den aktuellen Bestand, auf Modernisierung? Was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich das bis 2030?
Also ich würde sagen, das muss man erstmal ein bisschen unterscheiden. Ich würde den Bestand immer so ein bisschen getrennt vom Neubau betrachten. Beim Bestand glaube ich, dass das für die Zukunft, wie es auch jetzt schon teilweise ist, eine Wundertüte bleibt. Wundertüte meine ich hier aber tatsächlich relativ positiv, positiver vielleicht als es klingt, denn man kann ja halt, wenn man bereit ist, Zeit und Energie zu investieren, wahnsinnig tolle Schätze, sehr, sehr preiswert immer noch schießen. Das ist nicht so einfach, aber diese Objekte gibt es und vor allem sind das Objekte mit Verhandlungsspielraum. Und wer sich dann eine Immobilie ausgesucht hat, wo vielleicht noch was zu tun ist, der kann sich ja trotzdem dort auch noch optisch verwirklichen und auch energetisch auf einen relativ guten Stand kommen, sodass das vielleicht im dem Neubau gar nicht mehr so weit hinterherhängt. Aber Fakt ist, da lauern halt auch echt viele Gefahren. Das sind Gefahren, die die Bausubstanz betreffen. Das sind Themen wie die Finanzierungskosten, die durchaus auch bei einer Bank manchmal ein bisschen kritischer gesehen werden, also die gerade für Modernisierung. Zusätzlich vielleicht auch Handlungsdruck durch die Politik, wenn auch da wieder Programme dazukommen oder eingestellt werden. Da habe ich einfach den Eindruck, dass der Bestand da ein bisschen mehr hin und her gerissen wird. Also im Individualfall einfach. Und deswegen halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass diese Sanierungskosten, die wir definitiv immer mehr jetzt kriegen werden, auch bei den Preisverhandlungen entsprechend berücksichtigt werden. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, dass der Markt das noch nicht so ganz konsequent umsetzt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da sind wir dann eben gefragt, mit den Bewertungstools, die wir teils von euch auch zur Verfügung gestellt bekommen, einfach da proaktiv auf unseren Kunden zuzugehen und ihm auch eine kleine Kaufpreisberatung zu bieten. Ich finde es zwar immer legitim, dass man auch zu teuer kauft, gerade wenn es für die Eigennutzung ist, weil es ist so schwer, in Euro zu bemessen, was einem diese Immobilie bringt. Sei es vielleicht der kurze Weg zur Kita oder zum Schwiegereltern, whatever. Das ist halt wahnsinnig individuell. Aber das müssen die Kunden halt wissen. Nicht, dass sie dann denken, wir kaufen günstig und dann ist es eben am Ende viel zu teuer. Und
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte.
Heißt das für dich, dass ein schlechter Energieausweis am heutigen Tag noch nicht automatisch zu deutlich geringerem Kaufpreis führt?
Nein, auf gar keinen Fall. Das mit den Energieausweisen ist so eine Sache. Ein schlechter Energieausweis muss nicht unbedingt das K.O.-Kriterium für eine Immobilie sein, weder in den langfristigen Kosten noch im tatsächlichen Wert. Das ist ein relativ komplexes Thema und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man sich da wirklich einen Profi mal mit ins Gebäude reinholt. Am besten einen Energieberater, der einem nicht nur diesen Ausweis ausstellt, der für den Laien wirklich missverständlich sein kann, sondern einem konkret sagt, Achtung, du musst unbedingt dämmen, sonst wird das hier ein Kostenloch oder weil nicht die Heizung, die ist zwar nicht top effizient, aber eine Investition lohnt sich hier noch nicht. Und gerade weil ja auch noch bei dem Verbrauchs- und Bedarfsausweis unterschieden wird, ein Verbrauchsausweis auf Grundlage des bisherigen Verbrauchs, dann kann natürlich eine Wohnung zum Beispiel oder ein Objekt komplett unterschiedlich abschneiden, wenn man zum Beispiel mal das Extrembeispiel macht, der Student, der nie da ist, im Vergleich zu der älteren Dame, die es gerne warm mag. Und deswegen könnte dasselbe Objekt halt durchaus unterschiedlich bewertet werden und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ein schlechter Energieausweis ist für mich immer erstmal ein Indiz, da genauer hinzugucken. Und da ich natürlich auf der Seite meiner Kunden, also potenziell der Käufer bin, ist das natürlich trotzdem was, was wir gerne mit in die Preisverhandlung auch ganz vorne einbringen. Genau, und vielleicht auch noch beim Bestand, schlechter Energieausweis, hast du schon gesagt, das bringt uns auch schnell in den Bereich der sogenannten Worst Performing Buildings, also vermeintlich die allerschlimmsten Gebäude, das sind eben die unteren 25% bei den Energieausweisen, aber gerade auch da steckt eben wahnsinniges Potenzial. Man muss manchmal keine Kernsanierung umsetzen, um diese Gebäude auch wieder fit zu bekommen. Also das gilt es immer im Individualfall zu prüfen und ich bin immer wieder überrascht, mit welchen unterschiedlichen Modernisierungs- und Sanierungsbudgets unsere Kunden am Ende doch gut auskommen. Manchmal ist es echt wahnsinnig teuer, wo ich mich frage, ist das wirklich nur ein Haus? Und manchmal ist es so tief, dass ich wahnsinnig begeistert bin, wie die das hinbekommen. Aber hier ist in den letzten Jahren auch Eigenleistung ein immer wichtigerer Hebel geworden. Das kann sich halt kaum noch jemand leisten, das komplett über Firmen machen zu lassen. Da muss man oft selber einfach mit anpacken. Gott sei Dank sind die meisten Leute recht gut vernetzt und haben irgendwelche Handwerker im Familien- oder Freundeskreis. Und das ist halt ein Hebel, worüber wir dann gut arbeiten können. Und beim Neubau, da ist es ein bisschen anders. Da würde ich sagen, da kann man sich mit einer Sache gewiss sein. Es wird auf jeden Fall teuer. Entweder geplant teuer oder noch teurer, als man es eh schon geplant hat. Das ist einfach de facto so. Da kriegst du kaum noch Schnäppchen oder kommst mal irgendwie günstig dran. Da ist, glaube ich, der größte Hebel, den man noch hat, das Grundstück. Wenn man also nicht in der Innenstadt irgendwo noch was ersteigert, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Und was ich hier gerade sehe, was mich auch wieder ein bisschen beruhigt, auch da eine Veränderung des Marktes. Als ich damals angefangen habe mit dem Job, waren für mich Fertighäuser noch ein absolutes Nischenprodukt. Und heutzutage sind ehrlicherweise die meisten Neubauprojekte unserer Kunden Fertighausprojekte. Und auch hier sehe ich wieder eine Reaktion des Marktes, der einfach jetzt umschwenkt auf den vielleicht neuen Standard. Ich glaube, letztes Jahr hatte die Fertighausbranche schon das erfolgreichste Jahr bis hierhin mit ungefähr einem Viertel Marktanteil, meine ich. Und auch da sind die Prognosen recht rosig und wir sehen das halt auch. Weil da kannst du noch so grob vielleicht mit 450.000 Euro Herstellungskosten rechnen plus vielleicht nochmal 50.000 Baunebenkosten. 100 bis 300.000 je nach Region für das Grundstück. Und dann kannst du halt einen Neubau schon so ab 600.000 Euro bekommen, wo du auf jeden Fall weißt, dass du erstmal ganz lange Ruhe hast mit drohenden Sanierungen. Also ja, weniger Wundertüte, mehr kalkulierbar, teuer, aber dafür langfristig etwas sorgloser. Und hier glaube ich, oder bei beiden Bereichen gehe ich leider weiterhin davon aus, dass Preise steigen werden. Ich glaube aber, dass gerade im Bestandsbereich die Preise nicht mehr so stark steigen werden. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir uns so irgendwo bei der Inflationsrate langhangeln werden, die Top-Metropolen ausgenommen natürlich. Und beim Neubaubereich, da glaube ich schon, dass es noch deutlich größere Preissteigerungspotenziale gibt. Ich glaube aber eben auch, dass durch die Fertighaus-Player am Markt und durch den Konkurrenzkampf eines sehr breit gefächerten Marktes noch, dass das Ganze wieder ein bisschen auffängt, sodass wir dort leicht erhöhte Preissteigerungen zum Bestand haben. Meine Prognose.
Und würdest du sagen, dass du in den letzten 3 Jahren schon beobachtet hast, dass es weniger Neubauten finanziert werden und mehr Käufe? Ist das eine Entwicklung, die du siehst, beziehungsweise die du für 2030 auch noch siehst?
Also sehen auf jeden Fall, denn die Anekdote, die ich vorhin angeführt habe, war für ganz lange Zeit das letzte Neubauprojekt, das auf meinem Tisch gelandet ist, zumindest das, was dann auch umsetzbar war. Das lag aber einfach daran, dass zwischenzeitlich die Leute so geschockt waren, die mussten erstmal diese neue Realität wieder begreifen und es war ja auch so sonst sehr, sehr für Unsicherheit. Preise sind auch durch Corona so stark explodiert, dass die Festpreisbindungen teilweise gar nicht gehalten werden konnten. Das hat die Leute bei uns, zumindest in unserer Kundschaft, komplett vom Neubaumarkt ferngehalten. Das hat sich jetzt aber geändert. Seit ja gerade diesem Jahr haben wir da relativ starken Zuwachs wieder und das ist so ein Trend, der sich so seit ungefähr Mitte letzten Jahres angebahnt hat. Und ich denke, dass der Neubausektor auch gerade im Hinblick auf die erhöhten oder steigenden Sanierungskosten und den noch nicht angepassten Preis oder den Markt, der diese Sanierungskosten nicht ganz einprägt, ich glaube, dass deswegen der Neubaubereich auch weiterhin zunehmen wird.
Da würden auch die letzten Berichterstattungen über die steigenden Baugenehmigungen zu passen, zu deinem Gefühl, was dieses Jahr passiert ist.
Genau, weil auch da ist jetzt natürlich der politische Druck wahnsinnig hoch. Die Leute wollen ja theoretisch bauen und ich glaube auch finanziell ist das durchaus irgendwie möglich. Aber wenn die Genehmigungsverfahren vereinfacht und verkürzt werden würden, das würde unmittelbar spürbar werden für die Leute. Aber ich glaube, ein Problem, das unsere Kolleginnen und Kollegen auch ganz stark kennen, ist das Thema mit der verflixten Baugenehmigung oder dem Bauantrag. Je nachdem, mit welcher Bank wir gerade zusammenarbeiten, kann das halt echt ein ganz schlimmer Verzögerungsgrund werden.
Unsere Schwester, die Europace AG, kommuniziert regelmäßig auf ihrer Internetseite halt Daten auch zur Entwicklung des Finanzierungsmarktes, alles das, was über die Plattform abgewickelt wird. Und dort ist seit Jahren zu sehen, dass der Anteil von Immobilien, die zumindest einen vermieteten Teil in sich tragen, Stückchen für Stückchen steigt. So, meine Interpretation wäre, dass es immer mehr Menschen und Kunden gibt, die eher Kapitalanleger sind und vermietete Immobilien finanzieren. Was siehst du da aktuell gerade in deinem Geschäft und wie würdest du das einschätzen in den nächsten Jahren?
Also bei uns war es auf jeden Fall beginnend mit der oder im Rahmen der Niedrigzinsphase ein Riesenthema, reine Kapitalanlagen zu finanzieren, idealerweise auch ohne Kapital. Da sind also ganz viele Leute zu uns gekommen, die haben halt gehört, es geht jetzt und sie wollen es einfach mal probieren. Hatten von der ganzen Thematik wenig Ahnung, aber weil die Zinsen so niedrig waren, war halt nahezu alles möglich. Teilweise wurde das auch ad absurdum getrieben, wo wir auch gesagt haben, boah, das sehen wir jetzt nicht, wir müssen ja auch nachhaltig denken. Aber da war auf jeden Fall ganz stark der Fokus auf Vermietung, weil es einfach ein Top-Geschäft war. Auch da mit den steigenden Zinsen ist das erstmal sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Wobei man muss sagen, für einen Kapitalanleger ist ein höherer Zins jetzt erstmal nicht per se so eine Katastrophe. Aber da diese, ich sag mal, noch etwas laienhaften Kapitalanleger, die jetzt vielleicht gerade in dieses Geschäft einsteigen, schon sehr auf das Thema Liquidität und Liquiditätsüberschuss achten, ist das für viele dann trotzdem erstmal wieder rausgefallen. Auch da sehen wir aber trotzdem natürlich so seit 2025, würde ich sagen, wieder eine Wiederbelebung der reinen Kapitalanlagen. Auch diese Menschen kommen jetzt besser vorbereitet zu uns. Auch hier hat man sich mit der neuen Realität abgefunden, dass Eigenkapital zum Beispiel bei einer Kapitalanlage tatsächlich jetzt vorhanden sein muss. Und was wir jetzt tatsächlich aber nicht merken, ist irgendwie eine deutliche Zunahme. Also das ist wieder eine Rückkehr zum Normalzustand, würde ich sagen. Und auch bei Teilvermietungen sehe ich jetzt gerade keinen Trend bei unseren Kunden. Aber wir haben seit jeher schon gepredigt, dass wer damit leben kann, einen Teil seiner Selbstnutzungsimmobilie zu vermieten, dass er das am besten auf jeden Fall tun sollte. Das ist zwar emotional vielleicht ein bisschen schwierig, was von seinem eigenen dann anderen zur Verfügung zu stellen. Also vielleicht leidet die Privatsphäre etwas, aber auf der monetären Seite gewinnt man halt wahnsinnig viel. Denn bei den hohen Raten, die man jetzt halt zu zahlen hat, sind natürlich Mieteinnahmen, die man dagegen setzen kann, super attraktiv. Das heißt also, die Liquidität unserer Eigennutzer verbessert sich spürbar, ohne dass sie ihren Traum dafür aufgeben müssen. Und steuerlich ist das Ganze natürlich auch total interessant. Und auch da kann man tolle Sachen bauen. Deswegen, wir empfehlen unseren Kunden das immer und hoffen auch immer, dass sie darauf eingehen. Und die Banken freuen sich in der Regel auch darüber, wenn das jetzt nicht gerade eine Finanzierung mit einem Euro Haushaltsüberschuss machbar macht. Aber ja, wir propagieren das weiter. Wir halten das für eine sinnvolle Sache. Ich hoffe, dass auch viele Menschen sich mit dem Gedanken anfreuen, auch hier wieder als Reaktion auf einen sich verändernden Markt.
Neben Bonität und Immobilie, zwei natürlich einer der wesentlichsten Punkte für unsere Kreditvergabe, beschäftigt uns aber immer wieder regelmäßig eine Entwicklung rund um die Kreditvergabepraxis unserer Produktgeber. Da haben wir diverse Unterschiedliche Banken, Versicherungen, Bausparkassen sind heute unsere Kreditgeber. Welche Erfahrungen machst du hier, beziehungsweise gerne welche Veränderungen spürst du? Und wenn es darum geht, naja, wie entwickelt sich das in der Zukunft, worauf müssten wir uns da noch einstellen?
Ja, auch da vielleicht kurz so klappt. Erstmal, alles wird komplizierter. Da klingt man vielleicht irgendwie wie jemand, der etwas älter ist und sich die damaligen Zeiten zurückgewünscht. Aber es ist einfach de facto so. Die Anforderungen der Banken werden höher an die Bonität, an Unterlagen. Es fühlt sich manchmal an, wie mit unseren Kunden durch einen Dschungel zu gehen, wo jeden Tag irgendwelche Wege zuwachsen und andere dafür wieder frei werden. Aber ich sehe darin auch was Positives. Zwar klagen wir, wie gesagt, sehr, sehr gerne darüber. Aber das ist irgendwo auch unsere Existenzberechtigung, finde ich. Denn wenn es nicht so kompliziert wäre, warum sollte ein Kunde dann nicht doch direkt bei Check24 oder irgendwelchen anderen Plattformen, die für Endkunden geschaffen sind, sich direkt anschauen, was so möglich ist? Da sehe ich also einen ganz, ganz, ganz klaren Mehrwert, vor allem einen nachhaltigen für uns Vermittler. Je komplizierter es wird, desto mehr werden wir gebraucht und desto mehr können wir unsere Kompetenz dann auch ausspielen. Und wir studieren halt jeden Tag die Kriterienkataloge, wir gucken uns den Startup Newsfeed laufend an und wir tauschen uns dann auch natürlich mit den Banken und unseren Kolleginnen und Kollegen aus, um jede noch so unwichtige Information erstmal zu erlangen, die wir dann hoffentlich gewinnbringend einsetzen können. Ja, und neben der Tatsache, dass es komplizierter wird, ist es halt einfach so, dass die Messlatte deutlich höher gesetzt wurde für viele Dinge. Sowohl, würde ich sagen, bei den Beleihungsmöglichkeiten als auch bei der Bonität. 2019 war gefühlt noch jedes Projekt finanzierbar. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich mal so in alte Fälle reingucke. Ich hätte niemals gedacht, dass mit heutigem Wissen, dass die mal genehmigt worden sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es hat halt funktioniert. Und wir müssen uns halt jetzt einfach damit abfinden, dass es nicht mehr so ist, dass ein Fall reinkommt, wir reichen ihn ein und können mit 99%iger Sicherheit vorab sagen, dass es klappt, sondern jetzt heißt es, wir müssen in die Breite gehen, wir müssen auf verschiedene Banken zugehen, wir müssen mit dem sehr mächtigen Tool der Voranfrage arbeiten. Also ich habe kaum noch eine Finanzierung, die ich ohne Voranfrage rausschicke, selbst wenn der Fall noch so grün erscheint. Und so können wir uns wieder schnell Informationen holen. Wir haben ein Gefühl dafür, wie verschiedene Banken mit einem Fall umgehen und können das dann sofort wieder in unseren Antrag einarbeiten und so die Aussicht auf Erfolg erheblich steigern. Nur man kann halt, wie gesagt, auf gar keinen Fall mehr sagen, es gibt einen Fall, der zu 100% durchgeht. Das ist jetzt so ein bisschen wie mit dem alten Schufa-Score. Schufa-Score 100% war nicht möglich, weil das verflixte Sterblichkeitsrisiko bleibt. Und ich würde sagen, das gilt auch für die Baufinanzierung und vielleicht noch ein bisschen intensiver sogar.
Ich würde gerne mit dir über die Zukunft von Vermittlern nochmal kurz sprechen. Im Thema, gerade wenn wir halt in die Zukunft gucken, ist immer die Frage, was ist denn sowohl eure als auch unsere Daseinsberechtigung? Du hast das eben gerade total richtig formuliert. Das, was ich sehe, ist aber auch eine Art von Gegenbewegung. Wenn du sagst, es ist komplizierter geworden, gibt es ja die ersten Ansätze bei uns in der Branche, halt die Sofortfinanzierung und die Sofortgenehmigung dementsprechend einzuführen. Diese darauf einzahlen, halt auch Baufinanzierung automatisiert verarbeiten zu können. Wie guckst du da drauf?
Kritisch. Also ich freue mich immer über technische Neuerungen und da kommt auch so ein bisschen der Nerd in mir raus. Ich sehe halt in Technik wirklich die Möglichkeit, uns zu entlasten. Und es gibt so viele smarte Unternehmen da draußen, die uns tolle Möglichkeiten an die Hand geben. Aber Fakt ist halt einfach trotzdem, automatisierte Prozesse bergen immer ein Risiko, gerade wenn es halt um so wichtige Entscheidungen geht. Ich nutze auch gerne kleine KI-Tools und so grundsätzlich KI, um mir einfache Fragen zu beantworten und einfache Entscheidungen abzunehmen. Zum Beispiel, wo man im Urlaub essen geht. Da kann das total hilfreich sein, das mal eben kurz als Prompt zu formulieren. Und wenn es nicht so gut ist, ist es nicht so schlimm. Da steht nicht viel auf dem Spiel. Bei einer Kreditentscheidung ist es dann doch was anderes. Und wenn ich an ein paar größere Banken denke, da hatten wir früher einen Kriterienkatalog, da hatten wir Zahlen für die Haushaltsrechnung, da konnte ich eben im Kopf durchrechnen, ob die Finanzierung machbar ist und ich wusste sofort, an welchen Schrauben ich drehen konnte. Das wurde uns dann bei manchen Banken komplett entzogen. Es ist immer eine Blackbox und ich finde es total unbefriedigend, den Kunden nicht konkret sagen zu können, es lag da und daran, sondern ich kann jetzt nur mit Vermutung arbeiten. Und bei unserem Job ist halt auch eine ganz tolle Besonderheit, dass wir Fälle machbar machen können, die sonst nicht machbar wären. Ich glaube, da haben alle unsere Kolleginnen und Kollegen viele Beispiele für, wenn die Kunden so direkt zur Bank gegangen wären, wären die abgelehnt worden. Und das wird einem dann natürlich ein kleines bisschen schwieriger mitgemacht. Ich glaube aber auch nach wie vor, dass uns hier nichts überrollen wird. Du hast jetzt was angesprochen, was kleine Veränderungen, kleine Features sind. Und wir nutzen die jetzt auch schon regelmäßig, aber eben für besondere Teile des Prozesses.
Wir haben ja gemeinsam zusammen in den letzten 25 Jahren unglaublich große Marktanteile gewonnen. Wenn man also auf die ursprüngliche Verteilung Anfang der 2000er zurückguckt und auf die heutige Zeit, dann sind die Finanzierungsmakler in Deutschland haben einfach unglaublich dazu gewonnen. Was müssen wir deiner Meinung nach tun, damit das bis 2030 noch genauso weitergeht?
Also ich würde sagen, wir müssen an verschiedensten Fronten sehr, sehr aktiv sein. Ich glaube, einfach das, was uns jetzt dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, das wird auch in Zukunft ein ganz wichtiges Thema sein. Zum einen gewinnen wir viele Kunden, weil die sich bei den Hausbanken nicht so gut betreut fühlen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Arztbesuch. Da wird immer vorgeworfen, der nimmt sich zu wenig Zeit. Und das hören wir bei unseren Kunden auch oft. Die werden entweder nicht für voll genommen oder man nimmt sich nicht die Zeit. Die Angebote wirken manchmal wie so dahingeschmissen und nicht durchgedacht und durchoptimiert. Also das ist ein ganz starkes Fund, das wir haben, diese persönliche Betreuung und diese gemeinsame Achterbahnfahrt. Ich glaube, auch das teilen viele Kolleginnen und Kollegen. Die gehen mit den Kunden in die Tiefen, aber auch eben in die Höhen. Und das ist ein total schönes Gefühl für die Kunden, dass sie durch diesen Dschungel nicht alleine gehen müssen. Und am Ende ist es ja auch ein sehr, sehr fragiles Kartenhaus, auf das wir hier immer blicken. Da sind so viele Menschen beteiligt. Also das ist der Immobilienmakler, da ist es der Verkäufer. Und es müssen halt alle Parteien an einen Tisch gebracht werden. Und oft fungiert man hier als Mediator. Und auch das ist was, glaube ich, ganz früher vielleicht noch nicht so ein großes Thema war. Inzwischen höre ich auch davon vielen Kollegen manchmal ein leichtes Klagen, dass man jetzt irgendwie alle Parteien zufriedenstellen muss. Auch da sehe ich aber einen Ansatz, wie wir uns in Zukunft die Zuneigung und das Vertrauen unserer Kunden erhalten können und auch in die Richtung das weiter ausbauen können. Genauso wichtig ist es aber auch, das darf man nicht vergessen, wir brauchen auch Banken, wo wir die Anträge einreichen können. Und wir können noch so gute Kundenfälle haben, wenn wir mit den Banken nicht auch einen sehr, sehr guten Umgang pflegen, dann bringt uns das alles nichts. Das heißt, all das, wo wir das Gefühl haben, dass sie uns das die letzten Jahre das Leben schwerer machen, da müssen wir halt auch einen gesunden Umgang mit haben und halten und uns auch vor Augen führen, dass die sich das ja auch nicht alles aussuchen. Also die wollen uns ja nicht die Fälle schwerer machen, sondern das sind auch einfach nur irgendwelche Vorschriften und Verordnungen, die da umgesetzt werden. Und deswegen kann ich ja auch nur an alle Kollegen appellieren, das mit ein bisschen Galgenhumor zu sehen, so ätzend das auch manchmal sein kann in gewissen Einzelfällen und einfach auch zu sagen, das haben die Leute sich nicht ausgesucht, wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, also lieber auf die Banken zugehen, proaktiv nach Lösungen suchen und vor allem auch über die Arbeit mit euch als Plattform hinaus den Kontakt zu den Banken suchen und sich kennenlernen, Vertrauensverhältnisse aufbauen. Ja, das halte ich auch für wahnsinnig wichtig, damit das in Zukunft auch in eine richtige Richtung geht und dazu führt, dass Banken sich freuen, wenn wir dort Finanzierung einreichen.
Das hast du wunderschön formuliert, finde ich. Ja, das genauso soll es nachher am Ende sein. Ich habe noch einen Punkt, der auf das einzahlt, was du vorhin nochmal genannt hast. Du hast gesagt, dass du auch KI-Tools selbst halt gerne einsetzt. So, jetzt betrifft es natürlich nicht nur uns, die viel mit KI arbeiten jeden Tag, sondern unsere Kunden tun das auch. Mal mehr, mal weniger. Welche Veränderungen beobachtest du an der Stelle? Und was, wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft gucken, in welche Richtung wird es deiner Meinung nach weitergehen und was macht das mit eurer Arbeit?
Fun Fact, ich habe dir eine ganz ähnliche Frage vor gut einem Jahr mal in Kopenhagen gestellt bei der Stapo Incentive, wie du da so drauf blickst. Und seitdem hat sich so wahnsinnig viel an meiner eigenen Haltung und Erwartungshaltung auch zu dem Thema geändert. Bei den Kunden würde ich sagen, bemerken wir das aktuell so ein bisschen so wie durch das Aufkommen von den Themen auf Social Media. Also ich glaube, vor 10 Jahren war es noch nicht üblich, irgendwelche Finanztipps bei Instagram zu geben. Heute ist das normal, die Menschen bilden sich dort fort. Und so diesen Trend, den beobachten wir jetzt auch vereinzelt bei unseren Kunden. Das heißt also, da wird dann vielleicht der persönliche Baufi-Leitfaden per Prompt bei ChatGPT einmal erzeugt. Gerade bei den etwas jüngeren Kunden, wobei ich das gar nicht so stark eingrenzen möchte. Das ist schon eine recht breite Altersschicht. Und das führt dazu, dass sie natürlich tendenziell besser vorbereitet kommen. Klar führt das auch dazu, dass manche Menschen vielleicht der Meinung sind, nach einem 15-Minuten-ChatGPT-Crashkurs hätten sie damit die Bankausbildung ersetzt. Aber diese Menschen gab es immer. Aber jetzt können sie sich halt sehr einfach Informationen beschaffen. Und ehrlicherweise arbeite ich viel lieber mit jemandem, der gut vorbereitet ist und an meinen Stellen vielleicht eine etwas zu harte Meinung hat oder die Meinung ist nicht ganz richtig, mit dem kann ich ja diskutieren auf Augenhöhe zu dem Thema und das finde ich total cool. Also über diese Veränderung freue ich mich ehrlich gesagt sehr und ich kann auch da nur jedem Kunden raten, nutzt das auch. Die Entscheidung am Ende, wie die Finanzierung aufgebaut wird oder die Vorschläge, das machen ja immer noch wir. Aber wenn ein Kunde mir schon vorher gesagt hat, er hat schon mal alle Optionen durchgespielt und er kann schon mal eingrenzen, was er gut findet, was er nicht gut findet, das sehe ich als ganz großen Gewinn schon mal. Und für unsere eigene Arbeit, da bin ich noch, das ist mein persönlich größter Blick fast in die Glaskugel, wie weit das unsere Branche noch verändern wird. Ich würde erstmal behaupten, man muss auch da wieder die Kirche im Dorf lassen. Wir werden jetzt nicht morgen oder übermorgen aufwachen und einen komplett anderen Arbeitsalltag haben. Weil ich glaube nach wie vor, unser größtes Asset sind wir Vermittler, wir das menschliche Bindeglied, wir die Mediatoren, die Jongleure, die die Bälle irgendwie in der Luft halten. Alleine weil eine KI diese wichtigen Rollen nicht ersetzen kann, glaube ich, wird unser Arbeitsalltag oder unsere Existenzberechtigung erhalten bleiben. Aber innerhalb des Alltags, da bin ich total gespannt, was übernommen wird. Wir bei uns zum Beispiel haben angefangen, Zeitfresser damit zu ersetzen. Bestes Beispiel, ich bin leider vollkommen inkompetent darin, irgendwelche Formulare zu basteln. Das kostet mich Stunden für so einen unnützen Kram. Aber ich halte so ein ordentliches Dokument für sehr, sehr wichtig, um einfach Informationen von den Kunden zu kriegen und das der Bank in schönen Häppchen vorlegen zu können. Und da habe ich jetzt einfach in wenigen Tagen eine komplette Palette erschaffen können, die genau meinen Anforderungen entspricht, genau mit dem Wissen, das wir uns erarbeitet haben, kann das an unsere Vertriebspartner ausgeben und ja, haben wir alle einen Mehrwert. Und das war praktisch nur der Aufschlag, dann ging es weiter, dann ist man ja gekitzelt, dann will man vielleicht auch, dass eine KI, sofern das alles datenschutzrechtlich möglich ist, aber dann vielleicht auch einfach mal eine Grundrisszeichnung auswertet und eine Wohnflächenberechnung auf unserem Formular ausfüllt. Und auch da muss ich sagen, das geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Das läuft noch nicht fehlerfrei, aber das nimmt mir bestimmt 70% der Arbeit ab. Ich prüfe das Ganze nochmal und dann nehme ich nochmal Veränderungen vor und kann dann damit wieder weiterarbeiten. Und da toben wir uns gerade in verschiedenste Richtungen aus. Zugegeben, vieles sind Projekte, die finden einfach aus Interesse abends auf der Couch statt. Da wird man einfach ein bisschen rumexperimentiert. Das ist dann noch nicht, das ist dann einfach wie in der Blase. Da wird einfach nur geguckt, wofür kann es sich lohnen. Aber auch im Arbeitsalltag nutze ich es persönlich jetzt für viele kleine Tools, die mir ganz konkrete kleine Aufgaben abnehmen. Und das ist manchmal auch einfach schon das grundlegende Überprüfen von der Vollständigkeit, zum Beispiel von einem uralten Erbbaurechtsvertrag oder ähnlichem. Ja, und da bin ich total gespannt, wo das noch hinführt. Aber ich bin auch da sehr zuversichtlich, dass wir da, glaube ich, alle unsere schönen Lösungen für finden.
Ja, und das, was du an Zeit gewinnst durch die Isolierung von solchen Zeitfressern, ist entweder für bestehende Kunden oder für Neukunden da.
Richtig.
Und die, die Menschen, die an unserem Markt Kunden beraten, wachsen auch nicht mehr so stark, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern wahrscheinlich werden sie eher sinken. Von daher ist mehr Zeit für gegebenenfalls mehr Kunden einfach eine hervorragende Lösung für die Zukunft.
Absolut, ja, das denke ich auch.
Dominik, vielen lieben Dank für den Blick in die Glaskugel mit Blick auf 2030, was so passiert ist, was aktuell passiert und was vielleicht in der Zukunft noch sein wird. Ich glaube, das sind genau die Einschätzungen, die uns helfen, wenn wir uns als Vermittler heute auf das vorbereiten müssen, was 2030 nachher am Ende auf uns zukommt.
Und dazu vielleicht noch abschließender Einsatz, weil eben alles komplizierter wird und man das Gefühl hat, vieles wird unmenschlicher, weil es über Maschinen läuft. Ich glaube, es ist halt heutzutage wichtiger denn je, sich jetzt auch zu vernetzen untereinander. Wir haben viele super nette Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Das Becken ist groß genug. Wir kommen uns, glaube ich, alle nicht so in die Quere und sich da einfach auszutauschen, zu sehen, mal das Leid zu klagen, aber vor allem auch so für einen fachlichen Informationsaustausch, das ist ja wichtiger denn je und das kann ich aktuell nur jedem raten. Das macht auch Spaß dann.
Und wenn das den Menschen, die heute zugehört haben. Wenn Ihnen das gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da. Abonnieren Sie den Kanal von Starpool. So verpassen Sie dann auch keine Folge. Wenn Sie die Daten von Europace nochmal einsehen wollen, auch die werden wir verlinken. Und wenn Sie Themen und Fragen haben, die wir in einem kommenden Interview aufgreifen sollen, schreiben Sie uns einfach gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.